Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Das Recht der Öffentlichkeit auf Information ist einer der Hauptgrundsätze der amerikanischen Gesellschaft. So steht es geschrieben auf der deutschen Internetseite der US-Botschaft in einem Artikel über Pressefreiheit. Doch dann hören wir Töne wie diese.
I'm pressed, I'm going. I'm pressed, I'm pressed, I'm going, I'm pressed. I'm with the Des Moines Register, I'm going. I'm with the Des Moines Register.
Das war eine Journalistin, die von einer Demonstration gegen Rassismus nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten berichten wollte und der dafür Pfefferspray ins Auge gesprüht wurde. Auf diese tatsächliche, aktuelle Situation der Pressefreiheit in den USA schauen wir gleich. Vorher aber bleiben wir in Deutschland und bei einem Thema, das wir schon seit Wochen begleiten. Wie geht es weiter mit dem Rundfunkbeitrag, also der finanziellen Grundlage für ARD, ZDF und uns, das Deutschlandradio? Aktuell sind das 17,50 Euro pro Monat und im nächsten Jahr könnten es 18,36 Euro sein. Darauf haben sich im März die Ministerpräsidenten aller Länder geeinigt. Fast aller Länder. Denn Sachsen-Anhalt hat sich damals seiner Stimme enthalten und in dieser Woche hätte daraus sogar eine endgültige Ablehnung mit weitreichenden Folgen werden können. Hätte. Christoph Sterz über das Ringen um die Entscheidung im Landtag von Magdeburg.
Die Regierungsparteien in Sachsen-Anhalt sind sich einig, dass sie sich nicht einig sind. Bei der Frage, ob sie für oder gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags sind. Das ist dann aber auch der einzige gemeinsame Nenner, auf den die Grünen und die SPD auf der einen und die CDU auf der anderen Seite kommen. Deswegen konnten sie sich Ende vergangener Woche im Medienausschuss auch nur darauf verständigen, keine gemeinsame Stellungnahme zum Thema abzugeben. Und damit wird auch das Landtagsplenum am Freitag keine Stellungnahme beschließen. Markus Kurze, medienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt.
In der Begründung steht, dass im Landtag derzeit keine Mehrheit für den Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorliegt und dass der Ministerpräsident gebeten ist, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 17. Juni, dann, wenn er das Ratifikationsverfahren in Gang setzt mit seiner Unterschrift, also das, dass sich die Parlamente damit beschäftigen können im zweiten Halbjahr, dass er dann als Protokollerklärung sagen muss, dass in seinem Parlament derzeit keine Mehrheit dafür besteht.
Die SPD-Fraktion erklärt auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass sich die Regierungsparteien auf solch eine Protokollerklärung nicht geeinigt hätten. Das sei allein Sache der CDU bzw. des CDU-Ministerpräsidenten Haseloff. Falls der tatsächlich eine solche Notiz aufnehmen lässt, wäre das als Warnschuss zu interpretieren an die Intendanten und an die übrigen Länderchefs. Letztere treffen sich kommende Woche und könnten dann die Beitragserhöhung mit ihren 16 Unterschriften auf den Weg bringen. Danach sind aber nochmal alle Landtage dran. Sie müssen bis Ende des Jahres zustimmen. So eine Zustimmung war jahrelang nicht viel mehr als eine Formalie. Aber seit einigen Wochen droht die sachsen-anhaltinische CDU ganz offen damit, die Erhöhung um monatlich 86 Cent scheitern zu lassen. Und diese Möglichkeit besteht immer noch. An der Haltung seiner Fraktion habe sich nichts geändert, sagt Markus Kurze.
Ich glaube schon, dass mit der Diskussion aus Sachsen-Anhalt vielleicht auch andere Parlamente mal intensiver über diese Frage diskutieren. Denn es ist schon wichtig, dass man das Ohr bei den Bürgern behält. Und ich glaube, das ist der Politik in der Frage des Beitrages und auch der Intendantenebene in den letzten Jahren so ein bisschen abhandengekommen. Denn ob ich jetzt nach Hannover oder nach Rostock fahre, ich finde keine hunderte Menschen, die mir entgegenkommen und sagen, jawohl, stimmt für die Erhöhung, wir finden das alles klasse und toll.
Kurze sieht dementsprechend noch deutliche Einsparpotenziale bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Allerdings ist es so, dass die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags zurückgeht auf ein langwieriges Verfahren. Die unabhängige Expertenkommission KEF war es, die die 18,36 Euro pro Monat empfohlen hat, nachdem sie die Finanzvorstellungen der Öffentlich-Rechtlichen geprüft und zum Teil deutlich gekürzt hat. Die Länder dürfen von dieser Empfehlung nur im Ausnahmefall abweichen. Falls sie davon ohne triftigen Grund abweichen, könnten sich die Öffentlich-Rechtlichen die Erhöhung noch vor dem Bundesverfassungsgericht erstreiten. Ob es dazu kommt, ist im Moment völlig unklar. Auch weil sich der WDR-Intendant und derzeitige ARD-Vorsitzende Tom Buro nicht besonders klagefreudig zeigt, wie zuletzt Ende Mai im Deutschlandfunk-Interview.
Wir sind enorm reformfähig und reformwillig und haben auch bekundet, dass wir das auch weit über die kommende Beitragsperiode hinaus sein werden. Und insofern vertraue ich darauf, dass dieser bewährte Prozess, dieses bewährte Vorgehen jetzt auch dann zu einem guten Ende kommt. Da will ich nicht gleich irgendwie an Gerichte oder sonst irgendwas denken.
Diese Gedankengänge könnten in den nächsten Monaten aber noch einmal nötig werden, wenn sich die Landtage bis zum Jahresende mit den 18,36 Euro befassen. Denn dann reicht auch in Sachsen-Anhalt keine Nichtentscheidung mehr. Zumal sich in Magdeburg neben der CDU auch die AfD und die Linke gegen eine Erhöhung ausgesprochen haben. Und auch in Sachsen und in Thüringen ist noch nicht klar, ob es eine Mehrheit gibt für die zusätzlichen 86 Cent.
Christoph Sterz über die Debatten in einigen Bundesländern und Parteien über den Rundfunkbeitrag. USA als Land of the Free, als Land der Freien. Dieses Bild hat in den vergangenen Wochen bedenkliche Risse bekommen, auch was die Pressefreiheit anbelangt. Denn Journalistinnen und Journalisten, die von den Demonstrationen gegen Rassismus im Land berichten wollten, wurden genau daran immer wieder gehindert, unter anderem von der Polizei, wurden mit Pfefferspray und Schlagstöcken angegriffen oder verhaftet. Zwischen 140 und 250 solcher Übergriffe, erhoben von unterschiedlichen Stellen, wurden zuletzt gezählt. Thomas Reintje hat einige dokumentiert.
Stefan Simons, freier Korrespondent der Deutschen Welle, zurzeit in Minneapolis.
Wir haben aufgebaut für einen Live-Shot und bin zu einem Lieutenant der Nationalgarde gegangen, der mit zwei Humvees da die Straße abgesperrt hatte und habe den höflich gefragt, ob wir da aufbauen können. Der hatte gesagt, kein Problem, macht mal. Dann hat er 10 Minuten später seine Jungs in den Humvee gesteckt und dann sind die abgefahren. Das hat dann entblößt eine Polizeikette, 150, 200 Meter die Straße runter. Die hatten uns schon vorher gesehen, die Polizei. Und dann tut's einen, na nicht einen Schlag, aber weißt du, dieses, wenn es so nächst am Ohr vorbeisaust. Also hat nicht viel gefehlt. Das war reine Willkür, das war reine Einschüchterungsmaßnahme.
Am nächsten Abend gerät Simons wieder mit der Polizei aneinander, die ihm erst mit Tränengas, dann mit Verhaftung droht.
We're doing a job. And this is a Senate press accreditation. So come on.
We're not doing anything.
No. All right, you're gonna get arrested. All right, let's go.
I'm not gonna get arrested.
Yes, you are.
For what?
Get in your truck now.
The fact that it was happening nationally,
dass so etwas landesweit passiert ist, nicht nur in einer Stadt, dass es nicht nur ein Polizist war, sondern Polizisten im ganzen Land, findet Kirsten McCudden bemerkenswert.
It was law enforcement in cities across the nation.
Sie ist Redakteurin des US Press Freedom Trackers, wo sie seit 2017 Einschränkungen der Pressefreiheit in den USA dokumentiert.
The tracker was launched in 2017 and on average we track about 100 to 150 incidents per year.
Zuvor hat sie 100 bis 150 Fälle pro Jahr verzeichnet.
We have had more than 200 in the past 3 days.
Aber allein in den vergangenen 3 Tagen seien es mehr als 200 gewesen, sagte sie am Mittwoch.
They really, I think, take these protests
Polizisten nehmen den Protest persönlich und betrachten deshalb ihr Handeln als gerechtfertigt, glaubt Emily Mooney, Justizexpertin beim Think Tank R Street.
They don't see themselves as Derek Chauvin. They don't see themselves as the other three officers who stood idly by. That wasn't them in that situation.
Polizisten sehen sich nicht als Derek Chauvin oder die drei anderen Polizisten.
That I believe can lead to a more aggressive interactions with the press because they don't.
Dies könne zu dem aggressiveren Umgang mit Journalisten führen, befürchtet Emily Mooney. Aus Sicht der Polizisten würden sie alle von den Medien über einen Kamm geschoren, wegen der Taten von einigen wenigen. Dass es ein systemisches Problem gibt, sehen sie nicht, glaubt Emily Mooney, die sich selbst als konservativ bezeichnet.
We would expect this to happen in other countries. In other countries, you like journalists, for example, in Venezuela or in Nicaragua or in many other places.
Carlos Martinez de la Serna vom Committee to Protect Journalists, einer Organisation, die sich weltweit für Journalisten einsetzt. Es besorgt ihn, in den USA Vorfälle zu sehen, die er eher in Venezuela oder Nicaragua erwarten würde.
For several years, local police in the US has been militarized.
Über die vergangenen Jahre wurde die Polizei militarisiert. Das führt zu einer gewalttätigeren Herangehensweise bei Demonstrationen und das beeinflusst anscheinend auch, wie Journalisten behandelt werden, die über Proteste berichten.
Gleichzeitig habe die Regierung Journalismus kriminalisiert und die Pressefreiheit untergraben.
Eine Regierung, der aktuell Donald Trump vorsteht, ein Politiker, dessen politische Heimat die der Republikaner ist. Genau wie die von Tom Cotton, einem Mitglied des US-Senats, das in der vergangenen Woche gefordert hat, das Militär einzusetzen, um die Proteste zu beenden. Genau wie Trump zuvor bereits. Das alleine wäre also nicht weiter bemerkenswert. Wäre da nicht der Ort, an dem Cotton das gefordert hat, nämlich in einem Gastkommentar in der New York Times, die als journalistische Heimat der liberalen USA gilt. Das hat für viel Aufregung gesorgt und nun auch dafür, dass der verantwortliche Chef der Meinungsseite der Zeitung seinen Posten niedergelegt hat. Ein falsches Signal, kommentiert Antje Passenheim, Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in New York.
Das wird den Präsidenten freuen. Eine New York Times ganz in seinem Sinne. Nicht nur, weil ein Meinungsartikel Donald Trump das Wort redet und ein konservativer Senator Demonstranten angreift und fordert, schickt die Truppen rein, sondern erst recht, weil Trump jetzt hört, was er selbst immer sagt. Die Königin der linksliberalen US-Zeitungen hält eine andere Meinung nicht aus. Sie verjagt ihre eigenen Leute, wenn sie abdrucken, was der Großteil der Redakteure und Leser nicht hören will. Auf diese Art von Demokratie kann die New York Times alles andere als stolz sein. Sie hat damit die Meinungsfreiheit beschädigt. James Bennett ging. Die Redaktion revoltierte gegen den einflussreichen Chef des Meinungsressorts, weil er den militanten Gastkommentar eines Republikaners ins Blatt gelassen hatte. Am Rande bemerkt, es ist dumm, dass Bennett zugeben musste, den Text vorher gar nicht selber gelesen zu haben. Aber er hat recht, wenn er betont, die Zeitung muss auf ihren Meinungsseiten weltanschauliche Vielfalt widerspiegeln. Dafür hat die New York Times gerade wieder dick bei den Pulitzer-Preisen abgesahnt. Dafür steht sie weltweit als Aushängeschild für ausgewogenen Journalismus. Als vierte Gewalt, deren Aufgabe es ist, durch Wahrheit die Freiheit mitzuschützen und die Fronten im Land durch Einseitigkeit nicht noch härter zu machen, als sie das ohnehin schon sind. Längst hat sich die tiefe Spaltung in den USA auf die Medien übertragen. Rechts oder links, pro Trump oder dagegen, America first oder this is not America. Dazwischen liegt nichts mehr. Die New York Times ist da als die große Dame des freien Journalismus nicht besser als der Weiße Haussender Fox News. Erst kürzlich hat sie das gezeigt. Auf Druck vieler Demokraten hin änderte die Zeitung die Titelzeile ihrer Aufmachergeschichte, weil die den Kritikern zu Trump-freundlich war. Diesmal hat die Times Trump einen Beweis in die Hände gespielt. Dafür nämlich, wie voreingenommen auch liberale Medien sind. Die geschätzte New York Times hat damit all ihren Bewunderern eine Ohrfeige gegeben und der Meinungsvielfalt im Dienst der Wahrheitssuche einen Stoß versetzt und damit auch ihrem eigenen Motto: Die Wahrheit ist es wert.
Ein Kommentar von Antje Passenheim zur New York Times. Medien sollen kritisch sein und entsprechend kritisch berichten. Und natürlich gefällt das nicht immer den Menschen oder Unternehmen, die so ins Scheinwerferlicht rücken. Vor allem dann nicht, wenn möglicherweise falsch berichtet wurde. Solche Medienthemen landen nicht selten vor Gerichten, wo Redaktionen gezwungen werden sollen, Dinge neu zu erzählen, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen zum Beispiel. Das Problem: in der Vergangenheit haben Medienhäuser häufig erst sehr spät davon erfahren, in einigen Fällen erst dann, wenn sie bereits eine einstweilige Verfügung erreicht hat. Dass sich das ändert, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bereits Ende 2018 entschieden, hat nun aber noch einmal nachgelegt mit einem weiteren Urteil in der Sache. Was das konkret bedeutet, habe ich vor der Sendung die Düsseldorfer Medienrechtlerin Christine Liebor gefragt.
Die Reaktion kommt meistens sehr schnell nach der Berichterstattung. Gelegentlich, das ist eine Sitte oder aus Verlagsperspektive ja Unsitte, kommen schon bevor die betreffende Berichterstattung überhaupt gelaufen ist, so anwaltliche Warnschreiben: wagen Sie ja nicht dies und jenes zu berichten, denn das stimmt nicht, weil, oder so, oder das dürfen Sie nicht, weil. Und dann werden da in Abmahnungen auch Fristen von einem Tag oder so gesetzt, das kann, oder einem Arbeitstag jedenfalls, das kann passieren. Und wenn man sich dem dann nicht beugt oder eine Einigung findet, dann wird ein Verfügungsantrag bei Gericht gestellt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass das Gericht, wenn es die Sache ziemlich eindeutig findet, im Beschlusswege entscheidet, das heißt ohne mündliche Verhandlung. Ohne mündliche Verhandlung heißt nicht zwingend, dass man den Gegner nicht anhört. Das kann ja auch schriftlich passieren. Wenn es das Gericht nicht ganz so eindeutig findet, auch so eine Beschlussverfügung, wie gesagt, das kann innerhalb von wenigen Tagen kommen, die holt sich der Betroffene dann bei Gericht ab und muss sie selber förmlich zustellen. Und sobald sie förmlich zugestellt ist, gilt sie dann auch. Gegen diese zugestellte Beschlussverfügung hat man dann noch Rechtsmittel, aber die ist erstmal in der Welt und gilt erstmal.
Ist es nicht grundsätzlich wichtig und richtig, dass Opfer schnell reagieren können, also Redaktionen so schnell wie möglich dazu gezwungen werden, Falschberichtetes zu widerrufen?
Also zunächst mal Opfer, den Begriff finde ich nicht ganz richtig. Es sind Betroffene. Aber ja, grundsätzlich ist das absolut richtig, dass hier der einstweilige Rechtsschutz das Mittel der Wahl ist, weil ein normales Gerichtsverfahren, das dauert ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sie ein erstinstanzliches Urteil haben. Und gerade wenn eine Presseberichterstattung nicht in Ordnung war, dann ist der Schaden bis dahin eingetreten. Dann bringt einem die Untersagung ein Jahr später, die bringt einem dann häufig nichts mehr. Insofern einstweiliger Rechtsschutz, ja, ist definitiv das Richtige. Diese Entscheidungen müssen schnell gehen.
Und um es nochmal ganz klar zu bekommen, diese Urteile des Bundesverfassungsgerichts vor gut anderthalb Jahren und das jetzige, die sorgen dafür, dass in diesen nicht ganz so klaren Fällen beide Parteien hinzugefügt werden in die Beratungen.
Also ein Beispiel: Sie haben eine Berichterstattung über einen Prominenten und dessen Privatleben. Dann kommt es, und wir reden jetzt nicht davon, dass da etwas Falsches berichtet wird, sondern nur, dass etwas vergleichsweise Privates berichtet wird, was aber vielleicht stimmt. Ja? Dann kommt es da bei der Frage, ob Sie über relativ private Dinge berichten dürfen oder nicht, sehr darauf an, nicht nur, ob es richtig oder falsch ist, falsche Sachen darf man nicht berichten, sondern vor allem auch, wie der Prominente sich zum Beispiel in der Vergangenheit verhalten hat, ob es eine sogenannte Selbstöffnung gegeben hat. Und das wird der Prominente bzw. sein Anwalt vielleicht dem Gericht vorab gar nicht sagen. Das ist etwas, was der Verlag dann durchaus oder das Medienunternehmen vorbringen wird und sagen wird, aber mit genau der gleichen Information ist er doch selbst schon von sich aus dreimal in die Öffentlichkeit gegangen. Warum soll ich Ihnen das jetzt nicht sagen dürfen? Welche Entscheidung richtig ist, das weiß man häufig erst, wenn man das gesamte Bild hat. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, grundsätzlich immer beide Seiten anzuhören, damit man auf Basis eines vollständigen Bildes entscheidet.
Das sagen Sie auch als Anwältin, die Verlage betreut. Was bedeuten diese einstweiligen Verfügungen denn eigentlich für die Arbeit von Verlagen, von Redaktionen, von Medienhäusern?
Die gehören zur Arbeit definitiv dazu. Und nochmal, dass das schnelle Entscheidungen sind, ist absolut in Ordnung. Wir wollen nur Entscheidungen auf einer vernünftigen und vollständigen Sachverhaltsgrundlage und auch, dass ein Richter sich die Rechtsargumente beider Seiten anhört. Sie haben ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu argumentieren. Das eine ist eine Frage des Sachverhalts. Welche Sachverhaltsinformationen will ich dem Gericht noch geben? Das andere sind aber auch Rechtsauffassungen, sind einschlägige Urteile, auf die man vielleicht hinweisen möchte, diese Dinge. Und da ist das Problem, wenn Sie einmal eine Beschlussverfügung in der Welt haben, die wirkt und der Artikel muss insbesondere aus dem Internet raus und dann müssen Sie dagegen vorgehen. Das dauert einfach Zeit, in der der Artikel erstmal vielleicht zu Unrecht nicht im Netz ist und Sie brauchen bis zu ein paar Wochen oder Monate, bis der wieder drin ist und die Nachricht, um die es da gegangen ist, vielleicht längst kalter Kaffee ist. Das Problem ist auch, wenn ein Gericht sich erst einmal mit einseitiger Rechts- und Sachverhaltsdarstellung, nur von der Antragstellerseite, mit eine Meinung gebildet hat und diese Meinung exponiert, geäußert hat, eben durch den Beschluss. Die haben sich festgelegt, nach außen hin sichtbar. Und dann werden sie, wenn sie dann in den Widerspruch gehen und sagen, das war aber alles ganz anders und ist anders zu bewerten, und sie können dem Gericht neuen Sachverhalt präsentieren und sagen, das Bild, was du hattest vom Sachverhalt, das ist unvollständig. Damit kriegt man Richter vielleicht gedreht, weil dann können die gesichtswahren durchaus sagen, ja, ich habe ja nicht allen Sachverhalt gewusst und jetzt, wo ich den ganzen Sachverhalt kenne, beurteile ich die Gesamtsituation anders. Aber ein Gericht dazu zu bringen, seine Rechtsauffassung bei gleichbleibendem Sachverhalt zu ändern, werden sie bei genau den gleichen Richtern sehr schwer hinbekommen.
Ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts hilft Medienhäusern gegen einstweilige Verfügungen. Erklärungen und Einschätzungen waren das von Christine Libor, Fachanwältin für Medien- und Urheberrecht.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung. Wir unterhalten ja 11 Lokalredaktionen in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Schlagzeile von morgen bezieht sich auf Deutschlands zweitgrößten Landkreis, Ludwigslust-Parchim, und dessen Zweckverband für Wasser und Abwasser. Vertrauen weg, Geschäftsführer gekündigt, heißt die Schlagzeile. Es hat seit längerem schon Zwist gegeben um die Amtsführung des Geschäftsführers dieses Zweckverbandes. Schon seit vorigem Jahr, die SVZ hat mehrfach darüber berichtet, zur mutmaßlichen Trennung jetzt hatte die Ludwigsluster-Redaktion mehrere presserechtliche Auskunftsanfragen gestellt, die bislang offiziell nicht beantwortet worden waren. Deshalb hat die Chefredaktion übrigens inzwischen juristische Schritte eingeleitet. Aber dank guter Rechercheleistung der Redaktion ist diese für tausende Einwohner des Landkreises relevante Entscheidung nun trotzdem öffentlich.
Idiome, eine deutsch-österreichische Literaturzeitschrift, die es jetzt seit 12 Jahren inzwischen schon gibt, ist gleich ein Thema im Büchermarkt. Das war Medias Res mit mir, mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.